Ja, Überschrift Heilungsgottesdienst. Das macht einige Menschen ein bisschen nervös, wenn sowas auf dem Programm steht. Auch einige Christen. Ich hatte gestern dann noch einen Bruder aus einer anderen Gemeinde hier in der Stadt, der mich auf Facebook da anpiepste, um mir sein Missfallen irgendwie zu äußern, dass wir sowas machen und ob das denn so richtig wäre. Also um Heilung beten ist eigentlich ein bisschen gefährlich, weil man vielleicht enttäuscht werden kann. Und wenn man dann sogar aufs Programm steht, Heilungsgottesdienst, ist das nicht zu vollmundig? Haben wir das denn in der Hand? Können wir das bestimmen, ob, wann, wer geheilt wird? Sollte man nicht lieber draufschreiben, Gottesdienst mit Krankensegnung? So, und dann kann man die Ergebnisse ganz offen lassen. Woher wissen wir, ob Gott heilen will? Ja, verteilen wir da ungeteilte Schecks, dass wir irgendwas versprechen, was wir gar nicht halten können. Das sind so Fragen, die dann auch kommen. Und die entscheidende Frage generell, wenn wir beten, ist, was will Gott? Ja? Was will Gott? Jesus betet und dann sagt er, okay, aber was du willst, Vater, das soll geschehen. Im Vater unser, als die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also was ist der Wille Gottes? Es gibt da Gebete, die so sehr fragend sind, die suchend sind, die tastend sind. Ja, Herr, was könnte es sein, was du für mich hast? Vielleicht, wenn wir nach Berufung fragen, vielleicht, wenn es um einen Partner geht, wenn es um andere Entscheidungen geht im Leben. Da kann ich sagen, einfach, ich nehme das jetzt in Anspruch, diesen Menschen, weil ich denke, also, sondern ich muss erst mal hören, erst mal von Gott auch empfangen. Was hat er denn vor? Das steht ja nicht in der Bibel, wen du heiraten sollst. Und Gott sagt, wir dürfen ihn bitten und wir dürfen ihn auch um Weisheit bitten in Entscheidungen. Jakobusbrief, ja, wenn dir aber jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. Er sagt nicht, das müsstest du jetzt aber schon drauf haben, sondern er will uns gerne Weisheit schenken. Das ist wunderbar und da strecken wir uns aus. Aber es gibt dann andere Bereiche und ich glaube, da liegt eine besondere Kraft im Gebet, nämlich da, wo wir bitten aufgrund von Gottes klaren Verheißungen. Also wir sagen, Gott, ich hätte gerne mal den neuen Passat oder so ein Phaeton oder so, das fände ich ganz angemessen. Herr, wäre doch nett, wenn nicht, ist okay, aber ich nehme auch sonst dann den Golfkombi, aber wäre doch schön. Also das ist da kann ich nicht aufgrund von Verheißung bitten. Es gibt Leute, die versuchen das, aber ich sehe das so nicht in der Bibel. Aber es gibt viele Bereiche, wo Gott seinen Willen sehr klar geoffenbart hat in seinem Wort. Gott sehr klar gesagt hat, was er will. Wo wir nicht mehr ganz viel fragen müssen, Herr, was möchtest du denn jetzt eigentlich? Er sagt, ja, ich hab's doch gesagt. Und er sagt, ja, da ist jemand, der beschäftigt sich mit dem Glauben, er fängt an, in der Bibel zu lesen, dann bete ich für den, dann bete ich nicht, Herr, wenn du möchtest, wäre es doch nett, wenn der sich bekehrt. Nein, weil Gott sehr klar gesagt hat, er will Menschen retten. Da sage ich, Herr, bring ihn jetzt rein. Also wir dürfen, da wo Gott seinen Willen geoffenbart hat, dürfen wir ihn beim Wort nehmen und dürfen darauf pochen. Und dürfen zu Gott gehen und sagen, Herr, du hast es gesagt. Jetzt mach es auch. Und es klingt vielleicht für manche immer noch ein bisschen frech und ein bisschen unverschämt. Und vielleicht wäre es das auch, wenn nicht die Bibel selbst uns das Vorbild geben würde. Immer und immer wieder. Psalm 27, Vers 8 sagt der Beter, mein Herz hält dir vor, dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, Zitat. Darum, sagt der Beter, suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Also ich komme zu dir, Gott, und ich will deine Gegenwart. Und das ist nicht unverschämt, denn du hast doch selber gesagt, ihr sollt meine Gegenwart suchen. Also hier bin ich. Ja? Und Gott sagt nicht so eine Frechheit, sondern sagt, ah, endlich hat es einer verstanden. Oder Psalm 55 lesen wir, wirf dein Anliegen auf den Herrn, sagt uns Gottes Wort. Er wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Damit kann ich zu Gott gehen und sagen, Herr, ich brauche deine Versorgung, du hast es gesagt. Die Versorgung besteht dann nicht zwangsläufig in dem Phaeton, aber in dem, was du brauchst. Du darfst ihn beim Wort nehmen, oder? Ich habe es eben schon genannt. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, steht in der Bibel, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wenn du darum betest, dass jemand zum Glauben kommt, betest du immer im Willen Gottes. Du hast es doch gesagt, Herr, du willst den dabei haben. Und ich nur in Klammern gesagt, an der Stelle erfahren wir dann schon hier und da, dass jemand, für den wir gebetet haben, stirbt und sich nicht bekehrt. Und wir ratlos sind, dann hoffen, dass er vielleicht noch in seinen letzten Momenten auf dem Sterbebett oder so. Aber es bleibt dann manchmal doch offen. Aber trotzdem wissen wir, es ist der Wille Gottes. Also Gott, du hast es gesagt, tu es auch. Ist ein Gebet, über das Gott sich freut. Das klingt respektlos, aber die Bibel ist voll davon. Und wenn du darüber nachdenkst, ist es kein Ausdruck von Respektlosigkeit, wenn du Gott beim Wort nimmst, wenn du Gott glaubst, was er gesagt hat. Sondern im Gegenteil, es ist ein Ausdruck von Vertrauen. Du drückst damit aus, dass du glaubst, dass Gott Wort hält. Also umgedreht. Stell dir mal vor, da ist jemand, der macht dir Versprechen. Und du sagst gar nichts. Sagst, ja, ist schön, okay. Mal gucken. Wir werden das sehen. Ne? Der Sohn, der zu seinem Vater sagt, am nächsten Samstag fahren wir auf jeden Fall in den Zoo. Und der Sohn hat schon 10-mal erlebt, spätestens Samstag beim Frühstück, es ist so viel Arbeit liegen geblieben von der Woche und nächste Woche ganz bestimmt. Irgendwann sagt er, und vielleicht ist das deine Erfahrung mit deinem Vater, mit deiner Mutter. Ich setze alles daran, dass das nicht die Erfahrung von unseren Jungs ist, mit uns. Aber dann sagst du irgendwann, naja gut, der hat das gesagt, aber der sagt auch viel, wenn der Tag lang ist. Und das ist kein Ausdruck von Respekt, wenn du dem seine Versprechung nicht mehr glaubst. Du sagst, ja, das steht zwar da, aber das ist schöne Lyrik. Sondern es ist ein Ausdruck von Respekt, von Ehre, wenn du sagst, okay, wenn der das gesagt hat, dann steht das bombenfest. Ein Mann, ein Wort, ja? Also es ist ein Ausdruck von Vertrauen, wenn wir Gott beim Wort nehmen. Wenn wir ihm glauben. Manchmal auch gegen den Augenschein, auch manchmal gegen unsere Erfahrung. Also was will Gott? Was sagt Gott denn? Was sagt Jesus? Denn in Jesus wird Gott greifbar, kommt auf die Erde, macht sich fassbar. Ich möchte mit euch lesen im Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse ab Matthäus 9, 35 bis Kapitel 10, Vers 1. Also ich lese nicht zwei Kapitel, sondern die letzten Verse von Kapitel 9 und den ersten Vers von Kapitel 10. Matthäus 9, ab Vers 35. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also wenn wir hier diese Verse lesen mit der Frage im Hinterkopf, was will Gott? Dann ist die Antwort, die er selbst gibt, die Jesus gibt, Gott will Heilung. Das sehen wir im Handeln von Jesus. Wir sehen dann, es ist begründet in seinem Erbarmen und es ist erkennbar in unserem Auftrag. Das sind die zufälligerweise drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Gottes Wille Heilung, sichtbar im Handeln Jesu. Nochmal Vers 35. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Erstmal wichtig, was beschreibt Matthäus hier? Ist das die einzige Situation, wo Jesus sowas getan hat? Zufällig mal gerade, und das ist ja immer gefährlich, wenn man so eine Stelle nimmt und daraus dann eine ganze Theologie-Bastel, dass irgendwie der Schatten von Petrus mal auf Leute gefallen, die wurden geheilt, dann wird ein System draus gemacht. Nein, wir haben hier eine Beschreibung von dem, was Jesus typischerweise getan hat. Das, was seinen Dienst sozusagen im Durchschnitt ausgemacht hat. Ja, wo sind unsere Theologen? Ein Summarium oder ein Sammelbericht haben wir in den Evangelien immer wieder, wo also zusammenfassend beschrieben wird. Da gibt's also Einzelberichte, dann kam er nach dort und traf den und dann sagte er das. Und zwischendurch finden wir immer mal wieder sogenannte Sammelberichte, wo also in 1, 2, 3 Versen gesagt wird, und Jesus zog umher und er tat dies, das und jenes. Ja, also eine allgemeine Beschreibung, Zusammenfassung seines Dienstes. Das ist sehr deutlich, dass hier, und das finden wir ja auch an vielen anderen Stellen, diese gleichen Tätigkeiten. Also, was ist hier los? Jesus ist im Einsatz. Er ist im Einsatz als ewiger Sohn Gottes und als der total gehorsame Sohn. Er ist total in Einheit mit dem Willen des Vaters. Also auch das, was er hier tut, ist nicht das, was er sich selber überlegt hat, sondern Johannes 5 zum Beispiel sagt Jesus über sich selbst, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das heißt, wenn wir sehen, hier ist etwas, was Jesus allgemein immer wieder regelmäßig tut, dann dürfen wir wissen, das ist das, was der Vater will. Ja, könnt ihr mir bis hierher folgen? Was hat er denn jetzt getan? Okay, er ging ringsum, er lehrte in ihren Synagogen, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Okay, was ist jetzt das Wichtigste davon? Wir haben häufig, wir lesen das zwar, aber wir sehen dann, okay, er hat gepredigt, klar, Evangelium verkündet, das Wort muss unter die Leute, natürlich, und ja, dann auch so, dann hat er ab und zu auch nochmal irgendwie geheilt, das gab's auch noch manchmal. Und wir haben das noch weiter verschoben, dass heute der Standard in christlichen Gemeinden, auch in denen, die sich charismatisch nennen, ist, da ist viel Lehre, ein bisschen Evangelium und fast keine Heilung. Bei Jesus ist es anders. Und ja, wir könnten jetzt einmal komplett durchs Matthäus-Evangelium und dann bei den anderen weitermachen, schauen, wie sah sein Dienst aus. Und wir werden feststellen, es war tatsächlich dieses, er lehrte und er verkündete und er heilte, er befreite. Das zieht sich durch. Wir können anfangen. Sein Dienst im Matthäusevangelium fängt in Kapitel 4 an. Also direkt nach der Versuchung in der Wüste kommt er nach Galiläa und er verkündet. Er ruft dann Simon und Andreas in die Nachfolge und Jakobus und Johannes und dann 4,23. Also ganz am Anfang seines Dienstes heißt es, Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Sowas Ähnliches schon mal gehört? Das ist also fast Wort für Wort identisch mit dem, was wir gerade in 9,35 gelesen haben, ja? Dann kommt die Bergpredigt, Kapitel 5, 6, 7. Und in Kapitel 8 geht's weiter. Da wird ein Aussätziger geheilt. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt, ich will es, sei rein. Dann kommt der Hauptmann von Kapernaum mit seinem Knecht, der krank da niederliegt, den Jesus heilt. Dann kommt die Schwiegermutter von Petrus, die mit Fieber im Bett liegt und Jesus macht sie gesund. Und dann können wir gucken, dann kommt zwischendurch eine Sturmstillung und 2 Dämonenaustreibungen. Dann wird in Kapitel 9 der sogenannte Gichtbrüchige, der Gelähmte, geheilt, den sie zu ihm bringen auf seinem Bett. Dann kommt die Tochter des Jairus, die blutflüssige Frau in Kapitel 9, 2 Blinde, ein Stummer. Und es setzt sich sofort. Kapitel 11 ist die Frage von Johannes dem Täufer, der im Gefängnis sitzt und sagt, Herr, was ist jetzt eigentlich los, Jesus? Bist du jetzt der, auf den wir gewartet haben? Bist du der Messias? Oder wenn ja, warum sitze ich hier im Knast? Und Jesus sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also, Was ist typisch? Was ist hier los? Ja, das, was er hier beschreibt. Und es geht so weiter in Kapitel 12. Matthäus 14 ist dann die Speisung der 5000, Petrus, der auf dem See läuft, und dann Krankenheilung in Genezareth. Sie schickten Botschaft ringsum ins ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Und das setzt sich sofort. Wir könnten das weitermachen. Was fällt da auf? Einige Dinge fallen auf bei dem Dienst von Jesus. Er schickt niemanden weg. Also manchmal wird sehr stark betont, er ist auch nicht systematisch, hat er nicht jedes Dorf abgegrast, hat an jede Hütte geklopft und gesagt, gibt's hier irgendwo noch einen Kranken? Aber von denen, die zu ihm kamen oder zu ihm gebracht wurden, hat er niemanden weggeschickt. Er hat niemandem gesagt, ja, das ist genau Gottes Wille für dein Leben, dass du diese Krankheit hast. Er hat keinem Kranken gesagt, bete erstmal und frage den Herrn, was denn die Ursache, die geistliche Ursache ist für deine Krankheit. Oder frage doch den Herrn, was er dich lehren will durch diese Krankheit. Oder wie er dich segnen will mit dieser Krankheit. Er informiert auch keinen Kranken mit Bedauern, ja, wenn du vor einer Woche gekommen wärst, hätte ich noch was machen können, aber jetzt ist die Krankheit schon zu weit fortgeschritten. Das ist erstmal einfach Textbefund, ja? Wir können ja dann sagen, ja, aber wir machen es trotzdem so, aber dann müssen wir das begründen. Aber wir sehen das bei Jesus durchgängig. Seine Antwort auf Krankheit ist Heilung. Es gibt Christen, die sagen, ja, Krankheit ist auch im Willen Gottes und du musst sie annehmen, du musst sie umarmen. Der Herr will dich etwas lehren dadurch. Rebelliere doch nicht gegen diese Fügung Gottes. Oder nimm dein Kreuz auf sich, kann man dann ganz fromm sagen. Oder sagen, ja, okay, wir können ja mal beten, kann ja nicht schaden. Und dann schauen wir mal, ob Gott heilen will. Und ich sage es ein bisschen zugespitzt, wenn das so ist, wenn Krankheit im Willen Gottes ist, immer oder meistens, dann hat Jesus fortwährend gegen den Willen Gottes gehandelt, oder? Da hat er eigentlich ständig gegen Gottes Willen verstoßen. Denn Gott wollte diese Menschen durch die Krankheit etwas lehren, Geduld und so. Und Jesus macht sie einfach gesund. Ich habe mal gelesen von, im Studium habe ich mal Eugen Drewermann gelesen, der, ja, kennt ihr noch, der dann über eine, ich glaube, die Gerasena, wo Jesus die Dämonen austreibt, schreibt, wie unverantwortlich Jesus mit dem umgeht, weil das so ein schneller Umbruch ist und seine ganze Persönlichkeit war ja verändert. Der arme Mann kann das ja gar nicht verkraften, dass er jetzt auf einmal da frei ist und so. Übrigens, wenn Krankheit im Willen Gottes ist, dann habe ich auch keine gute Nachricht für Medizinstudenten, die hier sind. Oder Krankenschwestern oder so. Weil dann arbeitet ihr auch gegen Gottes Absichten. Also, ich will den Bogen nicht überspannen, ja. Ich will das sehr wohl ernst nehmen. Gott ist da in jeder Situation. Und Gott ist da auch in jeder noch nicht Situation. Matthias sprach neulich davon, dass wir oft an diesem Samstag sind. Ja, also Karfreitag war Ostern, aber der Auferstehungstag steht noch bevor. Und wir sind in diesem Raum dazwischen. Und die gute Nachricht in dieser Situation ist, dass Gott schon handelt, wenn du noch nicht raus bist. Gott hat schon was vor mit dir, auch wenn du noch nicht komplett geheilt bist. Und Gott kann dich segnen in der Krankheit. Und in Krankheitszeiten kannst du Dinge lernen, die du vielleicht ohne die Krankheit nicht gelernt hättest. Ja? Das ist Gottes Größe, dass er auch aus dem Schlimmsten etwas Gutes machen kann. Er hat auch eine Corrie ten Boom gesegnet, als sie im Arbeitslager war. Und hat sie dort gelehrt, was es heißt zu vertrauen. Was es heißt, auf seine Versorgung zu bauen. Nur ich würde deshalb nicht sagen, dass diese Arbeitslager im Willen Gottes sind. Versteht ihr? Es gibt Leitsituationen, die Gott zulässt. Und wo wir auch manchmal sehen müssen, okay, ich bin jetzt in dieser Situation. Und Herr, wie kann ich jetzt auch die nächsten Schritte gehen in dieser Situation? Wenn es sich nicht sofort ändert. Ich glaube, die Erfahrung lehrt uns, dass wir manchmal einen langen Atem brauchen. in solchen Situationen. Und nicht nur sagen, ah ja, dann bin ich geheilt, dann ist alles wieder gut. So, okay, auch wenn ich unter Depression leide, kann ich Jesus nachfolgen. Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus? Und trotzdem baue ich darauf, dass Jesus Heilung hat für mich. Versteht ihr diese Spannung, die da irgendwo drin ist? Nur, was wir gemacht haben manchmal, ist, dass wir unsere Erfahrung genommen haben, dass da gebetet wurde und der Mensch nicht geheilt wurde oder wir selbst nicht geheilt wurden. Und ich rede ja nicht über irgendwelche Theorien, das sind ja schmerzhafte Erfahrungen. Du investierst Vertrauen in eine existenzielle Sache, wenn es um deine Heilung, wenn es um Leben und Tod geht mitunter. Du investierst Vertrauen und dann passiert nichts. Das ist hart. Und dann kann ich jeden verstehen, der sagt, okay, dann riskiere ich jetzt kein Vertrauen mehr. Dann erwarte ich nichts mehr, dann kann ich auch nicht mehr enttäuscht werden. Das kann ich verstehen, nur ich glaube, es ist nicht das, was Gott für uns hat. Verstehst du? Und manche gehen dann eben noch einen Schritt weiter und machen eine Theologie draus. Und erklären dir dann theologisch, warum das alles nicht so sein kann. Und das, also was man Charismatikern gerne vorwirft, dass sie Erfahrungstheologie machen, erlebe ich dann eben auf dieser Seite sehr oft. Und übrigens gibt das auf der anderen Seite auch, da passiert nichts und dann erzählt dir jemand haarklein, warum du jetzt nicht geheilt wurdest, was du falsch gemacht hast, wo du nicht genug geglaubt hast, wo noch Dämonen rumkrauchen. Auch da haben wir keinen biblischen Auftrag für. Und wir kommen zum Herrn und wir erwarten und wir vertrauen und wir warten und wir beten weiter, bis er handelt. Und er gibt uns keine einfachen Lösungen, nach rechts oder nach links, wo wir das so beantworten können, sagen, aha, deshalb ist das so. Nirgends ist, also in der tiefsten Not ist Gott da, auch wenn er sie noch nicht gewendet hat. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, im Angesicht meiner Krankheit. Ja, da darfst du wissen, Gott ist da. Und wenn die Heilung nicht passiert, ist es kein Zeichen, dass Gott dich verstoßen oder vergessen hat oder dich nicht mehr liebt oder sonst irgendetwas. Sondern er ist da und er will dich in dieser Situation segnen. Aber ich glaube, er hat mehr. Und nirgends ist davon die Rede. Und wir haben einfach nicht die Freiheit zu sagen, Gott schickt jetzt diese Krankheit, um dir etwas Gutes zu tun. Überall, wo Jesus hinkommt, bekämpft er die Krankheit, die die Menschen quält. Das ist das, was er will und das ist das, was er kann. Petrus, glaube ich, oder sagt in Apostelgeschichte 10 über Jesus, dass Gott ihn gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der Jesus ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Damit sagt er nicht, dass jede Krankheit dämonisch ist oder sowas, dass der Teufel jetzt direkt diese Krankheit verursacht hat, aber es ist deutlich, die Krankheit ist nicht von Gott, sondern sie ist vom Feind, sie ist gegen den Willen Gottes. Und Jesus umhergezogen hat, Gutes getan und gesund gemacht. Also wenn wir Jesus uns anschauen, können wir, glaube ich, zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass er Heilung will. Dann ist die Frage, warum? Das ist der zweite Punkt. Gottes Wille Heilung begründet in seinem Erbarmen. Also warum will Gott heilen? Vielleicht sagst du, es ist eine komische Frage, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Frage zu beantworten. Und die auch von denen viele auch stimmen. Ja, wenn er heilt, ist es ein Zeichen seiner Macht. Wir sehen, wer er ist, was er drauf hat. Jesus wird als der Messias, als der, den Gott gesandt hat, bestätigt. Der Vater wird verherrlicht. Und wir finden das immer wieder. Ja, warum ist dieser blind? Johannes 9. Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus sagt nein, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden an ihm. Damit gibt er, glaube ich, keine Antwort auf die Warum-Frage. Könnte der Blinde sein, das ist ja toll, muss ich 38 Jahre jetzt hier warten für diese kleine Demonstration. Aber er sagt, vergiss diese Frage, was ist jetzt die Ursache, sondern schau, was Gott jetzt tun will. Also, die Antwort auf die, oder eine Antwort finden wir hier in Matthäus 9 in Vers 36. Als Jesus das Volk sah, dachte er sich, das ist eine gute Gelegenheit, meine Macht zu demonstrieren. Hier sind glücklicherweise viele krank, die ich jetzt gesund machen kann. Nee. Steht da nicht, ne? Bei euch auch nicht. Als er das Volk sah, jammerte es ihn. Ihm drehten sich seine Eingeweide um, könnte man das wörtlich übersetzen. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Also er sieht die Krankheit nicht nur strategisch, so, das ist ein gutes Zeugnis, wenn du geheilt wirst, sondern er ist voller Liebe, voller Erbarmen. Und das ist nicht nur eine Aussage über Jesus als Mensch, sondern über den himmlischen Vater. Er sieht dein Leid, er sieht deine Schmerzen. Der Psalmbeter betet in Psalm 56, 9, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Wusstest du, dass Gott deine Tränen zählt? Und nicht für zum Zwecke statistischer Erhebungen, sondern weil es ihm nahe geht. Weil es ihm nicht egal ist. Er sieht dich und er liebt dich. Und wenn er Heilung schenkt, ist das ein Ausdruck seiner Liebe zu seinen Kindern. Und ich beeile mich gleich zu sagen, wenn die Heilung noch nicht da ist, ist es kein Ausdruck davon, dass er dich nicht liebt. Ja? Aber er, Gott, ist es nicht egal, wie es dir geht. Er will eingreifen und lass uns daran festhalten. Und lass uns daran auch festhalten, wenn wir das Timing nicht verstehen. Erinnert ihr euch an Lazarus? Es waren gute Freunde von Jesus. Und Lazarus war schwer krank und seine Schwestern schicken Boten zu Jesus und sagen, Herr, der, den du lieb hast, der liegt krank. Und Jesus sagt, okay, jetzt lass uns noch ein paar Tage hier bleiben. Seine Jünger finden das eigentlich vor allem verrückt, dass er überhaupt dahin will, weil das eine Gegend ist, die für Jesus gerade gefährlich ist. Aber Jesus bleibt noch ein paar Tage und zieht erst los, als Lazarus schon gestorben ist. Und die Schwester sagt zu Jesus, wenn du eher da gewesen wärst, dann hättest du hier was machen können. Und Jesus zeigt, dass er auch jetzt noch was machen kann. Aber wir verstehen Gottes Timing oft nicht. Aber lass uns daran festhalten, dass er gut ist. Und dass er es gut meint und dass er es gut macht. Weil er uns liebt. Weil er herzliches Erbarmen hat für jeden, der leidet. Zum Schluss. Gottes Wille ist Heilung, das wird erkennbar in unserem Auftrag. Bis hierher konntest du sagen, naja, das war halt Jesus, bin ich denn Jesus? Wer will sich da vergleichen? Ich muss ja auch nicht für die Sünden der Menschen sterben. Also das war halt sein Dienst. Könnte man sagen, wenn nicht Jesus diesen Auftrag weitergeben würde. Also er sieht das Volk, es jammert ihn und er sagt nicht nur, jetzt muss ich aber Gas geben, sondern er sagt zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dann Vers 1 in Kapitel 10, gleich der nächste Vers, er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Später kommt dann noch der Auftrag dazu, auch das Evangelium zu verkünden. Das wird hier interessanterweise gar nicht genannt. Also, er sieht die Not und seine Reaktion ist, dass er seine Jünger erst zum Gebet auffordert für Leute, die mit anpacken. Und wie das so oft ist, wenn Gott dir das aufs Herz legt, für was zu beten, ist dir schon mal aufgefallen, manchmal zeigt ihr dann irgendwann, du bist selber die Antwort für dieses Gebet. Du hast jetzt so und so lange gebetet, dass da jemand kommt und was tut. Jetzt komm du mal und tu mal was. Und das, was er ihnen gibt, Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben, heilten alle Krankheiten und Gebrechen ist. Der letzte Teil ist wortgleich, identisch mit Vers 35. Ja, er ging ringsumher, predigte und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also wörtlich das Gleiche, was er getan hat, gibt er jetzt an seine Jünger weiter. Wir sagen, ja, das sind ja die 12 und so. Später sind dann die 72, die er noch sendet mit dem gleichen Auftrag. Und vor allem am Ende vom Matthäusevangelium lesen wir dann den sogenannten Missionsbefehl, Matthäus 28. Und was steht da? Macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie und lehrt sie. Und was lehrt sie was? Danke. lehrt sie halten alles, alles, was ich euch befohlen habe. Da seht ihr, wie hier die Kette weitergeht. Jesus gibt einen Auftrag an die 12 und dann sagt er den 12, und das, was ich euch beigebracht habe, das tragt jetzt weiter zu der nächsten Generation. Und er hat es nirgends zurückgenommen, entgegen anderslautender Gerüchte, auch unter Theologen. Er hat nie gesagt, so jetzt reicht's, jetzt machen wir was anderes. Sondern dieser Auftrag gilt weiter. Und wir können das dann fortsetzen, wir könnten die Apostelgeschichte studieren, die Briefe. In den Briefen kommt das nicht ständig überall vor, das Thema, weil es einfach um andere Themen geht. Aber wir sehen, der rote Faden zieht sich durch und auch in die Kirchengeschichte hinein. Es reißt dann an manchen Stellen ab, weil Christen das, diesen Auftrag aus dem Blick verloren haben. Aber nicht, weil sie jetzt eine tiefere theologische Erkenntnis gewonnen hätten, sondern weil sie sich von dem biblischen Auftrag wegbewegt haben. Das heißt, dieser Auftrag bleibt für die Gemeinde Jesu bis heute bestehen. Lehren, das Evangelium verkünden, die Kranken zu heilen. Und wir tun das in der Abhängigkeit von ihm, in seiner Kraft, nicht in unserer eigenen Kraft. Das können wir gar nicht. Das ist das Verheißungsvolle, sage ich immer wieder in unserem Gebetsteam. Viele andere Dienste kann man auch ohne Heiligen Geist zumindest äußerlich aufrechterhalten. Du kannst irgendwelche Veranstaltungen organisieren und schöne Musik haben oder so. Ob da was geistlich passiert, ist die andere Frage. Aber du kannst ziemlich viel am Laufen halten ohne Heiligen Geist. Wenn es um Gebet geht, wenn es um Heilung geht, sagen, in dem Moment, wo der Geist Gottes nichts tut, ist, ja, so wenn das Radio ausschaltet, dann hörst du halt keine Musik mehr. Dann ist Feierabend. Wir sind abhängig von ihm und das ist gute Botschaft, weil er gut ist, weil er voller Liebe und voller Erbarmen ist. Und er ist es, der hier handelt. Er ist es, der uns klar macht im Wort. Sein Wille ist Heilung. Und das ist nicht unser Auftrag, dann zu ergründen, warum nicht jetzt, warum nicht hier, warum dies, warum das. Terstegen hat gesagt, ich bin Gottes Kind und nicht Gottes Geheimrat. Wir wollen sein Handeln erwarten, erbeten. Wir wollen auch den längeren Weg gehen, da wo es länger dauert, wollen wir auch uns gegenseitig unterstützen darin. Und nicht sagen, wir haben jetzt gebetet, du musst jetzt geheilt sein, sonst verdirbst du uns die gute Laune. Nein, wir gehen auch den Weg weiter miteinander. Aber wir gehen vor allem zu ihm und sagen, du hast es gesagt. Und jetzt tu es auch. Und unser Vater freut sich, wenn wir voller Erwartung zu ihm kommen, weil sein Wille tatsächlich Heilung ist. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gerne gibst. Wir danken dir, dass du gerne handelst und dass du gerne heilst. Und wir erwarten dein Handeln. Und wir wollen an dir dranbleiben, dass wir es sehen, Herr. Dir sei die Ehre darüber. Halleluja. Amen.